Samstagsuni im Wintersemester 2012-2013 zum Thema Religion und Religionen in moderner Gesellschaft. Dritter Vortrag, Professor Dr. Konrad Meisig zum Thema Hinduismus, jedem seine Gottheit.
Ich will damit beginnen, Sie zu fragen, Hinduismus, was jeder kennt. Gibt es Begriffe, gibt es Personen, Gestalten, Figuren, Wörter, die aus dem Hinduismus stammen und von denen ich eigentlich voraussetzen darf, dass sie allgemein bekannt sind? Vom Yoga hat jeder schon einmal gehört. Im Westen ist es allerdings ganz überwiegend der medizinische Yoga, der hier bekannt geworden ist, der medizinische Yoga, mit dessen Übungen und Stellungen man die vielen kleinen Wehwehchen zu kurieren sucht. Ganz anders der religiös-philosophische Yoga, mit dem sich der Yogi vom universalen Leiden erlösen will. Er strebt danach, dem Anfangs- und Endlosen umhergeworfen werden, im Kreislauf der Wiedergeburten ein Ende zu machen. Auch der Ayurveda ist in den letzten Jahren bekannt geworden. In Wellness-Tempeln und einschlägigen Läden findet man Erzeugnisse der einheimischen indischen Medizin, die immer auch mit einer gewissen religiösen Aura umgeben sind, sonst wären es ja keine Tempel. Manche von Ihnen mögen auch den Film Avatar gesehen haben. Der hat nun mit Hinduismus überhaupt nichts zu tun. Sein Titel leitet sich vielmehr von dem Namen der Protagonisten, dieser Pappkameraden von Computerspielen her. Der Name Avatar stammt allerdings aus dem Sanskrit. Er meint ursprünglich die klassischerweise 10 Avataras, die Herabstiege, wenn man das wörtlich übersetzt, also die Erscheinungsformen des Gottes Vishnu, in deren Gestalt der Hochgott immer dann erscheint, wenn die Religion, und das heißt in diesem Fall natürlich der Hinduismus, niedergebrochen ist und gerettet werden muss. Viele werden auch mit einem indischen Guru gewisse Vorstellungen verbinden. Das Wort bezeichnet eigentlich einen Lehrer im weltlichen wie im religiösen Sinn. Ob ein Guru als seriös anzusehen ist oder nicht, merkt man daran, dass ein echter Guru kein Geld nimmt. Ein Guru initiiert einen Schüler, indem er ihm ein Mantra verrät. Ein Mantra, ebenfalls ein Wort aus dem Sanskrit, ist ein Zauberspruch. Auch in der Meditation vermag ein ständig wiederholtes Mantra eine beruhigende Wirkung auszuüben. In den Medien ist in den letzten Monaten die Redewendung mantraartige Wiederholungen in Mode gekommen. Auch das Nirvana werden die meisten von Ihnen kennen, und sei es als den Namen von Kurt Cobains Rockband. Das Nirvana ist für den gläubigen Hindu der Zustand der Erlösung, in dem er nicht mehr wiedergeboren wird. Und in Anlehnung daran gebraucht man im Deutschen dieses Wort wohl auch, nicht ganz ernst gemeint, für einen extremen Glückszustand. Ein anderes Wort, das allerdings nicht aus Indien stammt, sondern aus dem Portugiesischen, ist die Kaste. Jeder Hindu wird in eine der über 3000 Kasten hineingeboren und etwas schematisch ausgedrückt, er darf auch nur mit Leuten aus seiner Kaste zusammen essen, jedenfalls bestimmte Speisen, darf nur innerhalb seiner Kaste heiraten, man spricht davon Endogamie, und er darf auch nur für bestimmte andere Kasten berufliche Leistungen erbringen. Kasten, das muss man sich immer wieder vor Augen halten, gibt es natürlich nicht nur in Indien. Karma, dies nun wieder ein Sanskritwort, bedeutet Tat. Die ethische Qualität einer Tat steuert, so glaubt der Hindu, die soziale Qualität der Wiedergeburt. Im Rahmen der Wiedergeburtslehre hat der Mensch durch seine Taten in einer früheren Existenz die Art seines jetzigen Lebens determiniert. Aber was häufig vergessen wird, Auch das Ganze hat auch eine Zukunftsdimension. Ebenso bestimmt er nämlich durch die Taten in der Gegenwart, wie sein zukünftiges Schicksal aussehen wird. Das ist die Weisheit der Upanishaden, die im Westen ganz wesentlich durch den Philosophen Schopenhauer popularisiert worden sind. Die heilige Kuh ist auch im Deutschen sprichwörtlich geworden und wird auf Tabus angewendet, die unberührbar sind. Und damit wären wir auch bei den Unberührbaren, die mit Indien leicht assoziiert werden. Die Unberührbaren sind freilich zumeist gar keine Hindus, sie stehen vielmehr außerhalb des hinduistischen Kastensystems. Viele von ihnen sind zum Christentum konvertiert, was sie natürlich für auf rituelle Reinheit bedachte Hindus auch nicht gerade berührbarer macht. Den Gott Krishna kennt man im Westen spätestens seit den 60er, 70er Jahren als gelbgewandete Mönche der Hare Krishna-Sekte in den Fußgängerzonen, natürlich nicht den Koran, sondern die Bhagavad Gita, das heiligste Buch des Hinduismus, verkauften und neue Anhänger zu missionieren versuchten. Auch diese hinduistische Göttin werden Sie kennen, Kali aus Kolkata, die mit der schrecklich heraushängenden Zunge. Und hier ist direkt daneben auch ein Bild gemalt, wie die Statue dieser Göttin im Tempel selbst aussieht. Im Tempel selbst ist Fotografierverbot, deswegen als Ersatz diese Darstellung. Und ganz hübsch ist auch diese Version, die in der Nähe, in einem Dorf in der Nähe von Shantiniketan, das liegt etwa 160 Kilometer nordwestlich von Kolkata, dem früheren Kalkutta. Das ist Tribal Art, also Stammeskunst, und ergänzt sehr schön die gewohnten Darstellungen. Und dieser Herr schließlich hat einen weitaus wirksameren Eindruck auf den Westen ausgeübt, als den meisten bewusst ist. Mahatma Gandhi, ein frommer und viele säkulare Inder sagen, frömmelnder Hindu, der die Ideale der altindischen Asketenbewegung für den gewaltlosen politischen Kampf nutzbar gemacht hat. Die von ihm entwickelten Methoden des Hungerstreiks, der Nichtzusammenarbeit, des passiven Widerstands, mit denen Indien die Unabhängigkeit von Britannien erkämpfte, diese Methoden wirken hinein bis in die moderne westliche Friedens- und Anti-Atomkraftbewegung, durch die diese Form der politischen Auseinandersetzung adaptiert worden sind. Doch nun zu einigen Definitionen und Abgrenzungen zum Verhältnis von Hinduismus und den anderen Weltreligionen. Vergegenwärtigen wir uns zunächst ein paar Zahlen. In Indien gibt es über 800 Millionen Hindus, also allein in Indien, das heißt in der Indischen Union. Das sind 80,5% der Gesamtbevölkerung. Daneben gibt es 13,4% Muslime, das ist damit die drittgrößte muslimische Bevölkerung weltweit. Es gibt in Indien, in der Indischen Union 2,3% Christen, 1,9% Sikhs, das ist die Religionsgemeinschaft, deren Angehörige zumeist im Westen am ehesten mit Indien, mit Indern assoziiert werden, also mit Turban und Bart. Es gibt 0,8% Buddhisten, die Religionsgemeinschaft der Jains, das ist eine Bewegung, die etwas früher, aber fast zeitgleich mit dem Buddhismus entstanden ist, das heißt rund 500 vor Christus, so genau können wir das nicht datieren. Jains also 0,4%. Außerdem gibt es Zoroastrier, also die Anhänger der Religion Zarathustras. Sie kennen vielleicht die Türme des Schweigens in Bombay, auf denen die Zoroastrier ihre Toten beisetzen kann man nicht sagen, auslegen, damit sie von den Geiern ihres Fleisches beraubt werden und auf die Art und Weise dann unvergänglich werden. Auch gibt es Juden und es gibt Anhänger der Gemeinschaft der Baha'is. Hinduismus und Hindus gibt es aber nicht nur in Indien. Hindus gibt es weltweit, in Sri Lanka, in Nepal, um nur noch einige andere südasiatische Länder zu nennen, in Südostasien, in Malaysia natürlich sehr viele. Ich würde schätzen, so genau weiß man das ja nicht, ich würde schätzen, dass es weltweit auf jeden Fall mehr als 1 Milliarde Hindus gibt, sagen wir mal so etwa 1,2 Milliarden Hindus. Das ist natürlich nur eine ganz grobe Schätzung. Der Hinduismus ist damit nach Christentum und Islam die drittgrößte Weltreligion. In Deutschland, und das ist jetzt im Jahre 2005 gewesen, gab und gibt es circa 100.000 Hindus. So viel wird sich in den letzten 7 Jahren da nicht verändert haben. Und damit wollen wir es auch mit den Zahlen zunächst einmal genug sein lassen und uns dem Inhaltlichen zuwenden. Nämlich, und das ist jetzt ganz schwierig, dem orthodoxen Hinduismus und seiner Definition. Wie definiert man den orthodoxen Hinduismus? Ich will gleich vorausschicken, dass die Indologen selber und auch die Religionswissenschaftler sich da keineswegs einig sind. Es gibt keine allgemein akzeptierte Definition, aber ich kann Ihnen zumindest einige Punkte nennen, einige Kriterien, die für die Definition des Hinduismus allemal relevant sind. Zunächst gibt es da eine Vielzahl von Kulten und Glaubensinhalten, beziehungsweise negativ ausgedrückt, es gibt keine einheitliche Lehre im Hinduismus. So ganz unterschiedliche oder gegensätzliche Lehren wie etwa blutige Tieropfer, wie bei dem Tempel der Kali in Kalkutta, die Sie ja schon gesehen haben. Auf der anderen Seite aber die Gewaltlosigkeit des Mahatma Gandhi oder der Vegetarismus, wie ihn gerade auch die strengen Vishnuiten pflegen. Vegetarismus ist etwas schief ausgedrückt, eigentlich müsste man von Lacto-Veganismus reden, denn der gläubige Hindu isst keine Eier, aber er isst Milchspeisen in Ergänzung zu den Vegetabilien. Dann ein wichtiges Kriterium, der Hinduismus ist eine Volksreligion. Er ist keine Universalreligion. Volksreligion im Unterschied also etwa zu dem Buddhismus. Jeder kann zum Buddhismus konvertieren, wenn er mit dessen Inhalten einverstanden ist. Aber im Gegensatz natürlich auch zu den drei Weltreligionen semitischer Herkunft, also dem Judentum, Christentum und Islam, alle diese zuletzt genannten Weltreligionen sind dadurch gekennzeichnet, dass jeder in sie eintreten kann. Nicht so in den Hinduismus, denn um Hindu zu sein, muss man in eine Kaste hineingeboren worden sein. Ich rede also vom orthodoxen Hinduismus, nicht vom Neo-Hinduismus, auch nicht von den Sekten, die im Westen missionieren. Die sind nur vom orthodoxen Hinduismus her beeinflusst. Aber es ist unmöglich, in den orthodoxen Hinduismus einzutreten, eben weil per Definition jemand ein Hindu ist, der in eine Kaste hineingeboren ist. Dann ein Kriterium, das man auch des Öfteren lesen kann, was ein bisschen tautologisch und nichtssagend klingt. Hindu ist, wer sich selbst als Hindu bezeichnet. Okay, lassen wir das mal so stehen. Das ist immerhin ein Kriterium, wenn auch kein besonders wissenschaftliches. Wichtiger hingegen ist, dass der Hinduismus keinen Stifter kennt. Also wiederum ganz anders als das Judentum, Moses, das Christentum, Jesus, Islam, Mohammed, Buddhismus, der Buddha, Siddhartha Gautama genannt, der Buddha. Der Konfuzianismus natürlich, wenn wir da natürlich an Konfuzius denken. Und auch für den Daoismus wird man Lao Tse als den Stifter ansehen dürfen. Und es gibt im Hinduismus keine Kirchen, keine Kirche und auch kein Oberhaupt. Es gibt bischofartige Instanzen, die sogenannten Shankaracharyas, aber es gibt kein gemeinsames Oberhaupt. So viel zur Einleitung. Kommen wir nun zum eigentlichen Thema jedem seine Gottheit. Hier geht es um etwas, das wissenschaftlich ausgedrückt Henotheismus heißt, und das ist das Prinzip der Lieblingsgottheit. Der Hinduismus hat bereits etwa um 150 vor Christus, das schicke ich jetzt voraus, zum ersten Mal den Monotheismus formuliert. Es gibt auf der anderen Seite den Polytheismus, also neben dem Ein-Gott-Glauben gibt es den Vielgott-Glauben, den Polytheismus, und den Mittelweg, die Mittelstellung zwischen diesen beiden allgemeiner wohl bekannteren religiösen Spielarten, also zwischen Monotheismus und Polytheismus, steht der Henotheismus. Das Prinzip der Lieblingsgottheit, das ist das, was im Sanskrit, aber auch in vielen indischen Volkssprachen Ishtadevata oder Ishtadeva genannt wird. Ishta heißt gewünscht und Devata heißt Gottheit. Also Ishtadevata, die gewünschte Gottheit, die Lieblingsgottheit. Der gläubige Hindu verehrt einen einzelnen Gott oder eine Göttin aus der Vielzahl des hinduistischen Pantheons und ordnet die übrigen Göttergestalten des hinduistischen Pantheons dieser Lieblingsgottheit unter. Man nennt diese Form des Theismus, bei der ein Gott hervorgehoben ist, ohne jedoch den Rest zu verdrängen, Henotheismus, nach einem griechischen Wort. Dieser Henotheismus nimmt eine Mittelstellung ein, ich sagte es zwischen, noch einmal durch Wiederholung merkt man sich das besser, zwischen der Vielgötterei und dem Eingottglauben, die es beide im Hinduismus ebenfalls gibt. Einige dieser Gottheiten will ich Ihnen im Folgenden vorstellen. Sie können sich eigentlich aussuchen, welche Ihnen davon am besten gefällt, denn jedem seine Gottheit, Apni Apni Devata, wie man im Hindi sagen würde. Vielleicht können Sie ein Bild verbinden mit dieser elefantenköpfigen Gottheit. Ganesha, der elefantenköpfige Herr der Scharen, das bedeutet dieser Name. Ganesha ist, wie Sie gleich erfahren werden, entstanden aus dem Schmutz der Göttin. Und wie das vonstatten ging, möchte ich Ihnen im Folgenden schildern, wie nämlich Ganesha zu seinem Elefantenkopf kam. Das, was Sie jetzt im Folgenden sehen, ist eine Serie von Aufnahmen aus einem Hindi-Comic. Das sind so Heftchen, aus denen indische Schulkinder und Kleinkinder ganz anschaulich mit ihrer angestammten Religion, dem Hinduismus und dessen Mythen und Legenden vertraut gemacht werden. Und hier sehen wir nun gleich auf dem ersten Bild, wie Parvati, das ist die große Göttin, die Hochgöttin im Shivaismus, wie diese Göttin Parvati sich mit einer Massagepaste, ich glaube, das nennt man Peeling heutzutage, wir hatten ja vorhin schon kurz über Wellness-Tempel gesprochen, das ist in Indien aber eine ganz traditionelles Schönheitsrezept, wie sie sich damit, also die Haut massiert, den Arm massiert, und aus dem Schmutz, der dabei herausgepielt wird, formt sie diesen schönen Jüngling, der also aus dem Schmutz der Göttin entsteht. Und hier steht er nun fertig vor ihr und sie ist ganz begeistert. Kesa Sundar hai, wie schön er ist, aur Balavan bhi dikhta hai. Und er sieht auch kräftig aus. Sie haucht, kann man nicht sagen, sie mit ihrem Blut, mit einem Blutstropfen, mit ihrem Blut macht sie nun diese Statue lebendig und herzt sie ab. Wenig später kommt ihr Gemahl, der Hochgott Shiva, dieser große und gefährliche und fürchterliche Gott, Sie werden gleich noch mehr über diesen Gott hören, kommt Shiva nach Hause. Seine Gattin Parvati ist gerade im Bade. Er begehrt dennoch Einlass, wundert sich über den Knaben, der da steht, und ihm Einlass verwehrt, der sich da als Türhüter aufspielt. Und er spielt sich nicht nur verbal so auf, sondern er wird auch handgreiflich. Und das ist unerhört. Wie kann man nur Shiva, den großen Gott, angreifen? Shiva verfügt über ein riesiges Heer von Helfern, von furchtbaren Dämonen, die Sie hier oben sehen. Anführer dieser Dämonen, die Shiva helfen und dienen, ist Shivas Reit- und Symboltier. Nandin heißt er, Nandi. Aber selbst dieser Nandi, dieser stierköpfige Dämon, kann nichts gegen den starken Knaben ausrichten. Und hier sehen Sie, wie auch andere dieser Dämonen ganz fürchterlich verbläut werden. Aber es kommt, wie es kommen musste. Uskashishakatya. Der Speer, den Sie hier sehen, schneidet dem Knaben den Kopf ab. Worüber nun die Göttin in heller Aufregung und rasenden Zorn verfällt. Sie ruft die unendliche Vielzahl ihrer Helferinnen nun ebenfalls, und das sind die Dorfgöttinnen, die über ganz Indien verteilt sind, herbei, die in ihrer schrecklichen Gestalt erscheinen, und sie gibt ihnen den Auftrag, die anderen Götter, die also nicht zu ihr gehören, die männlichen Gottheiten, vorwiegend dann auch des Vishnuismus oder eines anderen Gottes Brahma, der aber nicht so weit verbreitet ist in Indien, all diese zu zerstören und aufzufressen. Um nun den Zorn der Göttin abzuwenden, kommen zwei Götter herbei, Vishnu und Brahma heißen sie, und ziehen los, um den Kopf des erstbesten Tieres oder Wesens, das ihnen begegnet, abzuschneiden und herbeizubringen und ihm den Knaben wieder aufzusetzen. Sie sehen oben, wie Vishnu seine furchtbare Waffe, den Diskus, schleudert und damit dem Elefanten den Kopf abschneidet. Unten links macht nun Brahma, nachdem der Kopf auf den Knaben gesetzt ist, diesen wieder lebendig, und dann steht in voller Schönheit Ganesha elefantenköpfig da. Parvati, die große Göttin, ist zufriedengestellt. Auch Shiva akzeptiert den Knaben, und auf dem letzten Bild erfahren wir dann, dass als Wiedergutmachung für die erfahrene Unbill Ganesh das Vorrecht erhält, bei jedem Tempelbesuch von den vielen Göttern, jeder Tempel ist um die Lieblingsgottheit, fast jeder Tempel herum gruppiert, aber fast überall gibt es auch einen Stand, ein Tempelchen, ein Altar des Ganesh, dass Ganesh also bei einem Tempelbesuch als erster verehrt werden muss. Soweit also zu der Geschichte, wie es zu Ganeshs elefantenköpfigem Aussehen kam. Festzuhalten ist also, dass dieser Ganesha der alleinige Sohn der Göttin Parvati ist. Shiva war an der Zeugung nicht beteiligt. Er wird zwar immer zum Shivaismus gerechnet, aber wenn wir diese Legende, die ich Ihnen gerade vorgeführt habe, ernst nehmen, ist er der alleinige Sohn der Parvati, der großen Göttin. Ganesha ist überaus populär. Ich habe ihn deswegen an den Anfang gestellt, weil man sagen kann, dass wohl die Mehrzahl der Hindus den Ganesha als Lieblingsgott verehrt. Auch von den Buddhisten, etwa in Sri Lanka, wird er verehrt. Ganesha heißt auch Ganapati, beide Namen bedeuten der Herr der Scharen. Das sind diese furchtbaren Dämonen, die Sie gerade gesehen haben. Dieser Ganesha ist Hüter der Wissenschaft und der Schrift. Das macht ihn also für die Wissenschaftler besonders attraktiv. Orthodoxe, Einheimische, Inder, Hindus verehren vor jeder wissenschaftlichen Unternehmung den Ganesha und flehen ihn um Beistand an. Om Ganeshaya Namaha, Om Verbeugung dem Ganesha. Hier noch ein Steckbrief des Ganesh. Ganesha hat einen Elefantenkopf, wie Sie wissen. Er ist dickbäuchig und bewegungsfaul. Weil er Naschwerk liebt, trägt er eine Schale mit Süßigkeiten, mit Laddus, das sind diese indischen unglaublich süßen Kugeln. Ganesha hat nur einen Stoßzahn, mit dem er das große Sanskrit-Epos, mit dem fehlenden hat er das große Sanskrit-Epos Mahabharata geschrieben, nach dem Diktat des Dichters Vyasa. Sein Symboltier, und das sehen wir hier, sein Symboltier ist die Ratte. Der Elefant reitet auf der Ratte. Er sitzt auf einem Lotus, das sieht man hier auch, und damit soll es genügen, soweit es diesen Gott Ganesha betrifft. Nein, noch nicht ganz. Schauen wir uns noch an, wie sich also dieser Henotheismus, dieses jedem seine Gottheit, ganz praktisch im Tempelkult darstellt. Sie sehen hier den Grundriss eines Ganesha-Tempels, also eines Tempels, in dem Ganesha als Hauptgottheit, aber um ihn herum eine Vielzahl anderer Götter verehrt werden, so wie es sich eben für das, was ich hier zum Thema gewählt habe, gehört. Das hier ist ein Tempel in Toronto, in Brampton, bei Toronto, in Kanada. Im Großraum Toronto sind in den letzten 15 Jahren nicht weniger als auch 15 Tempel entstanden, alle von tamilischen Auswanderern aus Sri Lanka, von denen viele auch in Deutschland durchgekommen sind. Auch in Deutschland gibt es ja schon etliche solcher tamilischen Auswanderertempel. Und im Großraum Toronto, dort bleiben sie lieber, weil das Sprachproblem natürlich nicht so groß ist. Englisch bringen sie ja zwar in der Form des Indo-Englischen, aber immerhin aus ihrer Heimat mit. Dort im Großraum Toronto haben sich inzwischen nicht weniger als 200.000 solcher tamilische Auswanderer niedergelassen und sich zum Bleiben eingerichtet. Also hier zu dem Tempelgrundriss in der Mitte. So im oberen Drittel sehen Sie den Hauptschrein. Das ist der Schrein des Ganesha. Ah, hier ist er. Ganesha, der Hauptschrein, das ist also das Allerheiligste des Tempels, das Sanctum Sanctorum. Und darum herum gruppieren sich nun die Tempel Tempel etwa von innen aus betrachtet links, das Linga, was ist auch ein shivaitisches Symbol, das werde ich gleich noch näher erläutern. Rechts die Glücksgöttin Lakshmi und ganz hinten links ist ein Schrein des Vishnu, dann rechts ein Schrein des Murugan, sozusagen der Bruder, Halbbruder des Ganesha, denn Murugan ist allein von Shiva, dem Hochgott Shiva gezeugt, ohne Zutun der großen Göttin. Und es gibt hier noch ein paar andere Tempel weiter unten, die Sie hier sehen, zu denen ich aber jetzt nicht im Einzelnen etwas sagen muss. Es geht also um das Prinzip, die Lieblingsgottheit in der Mitte und ganz anschaulich im Tempelkult dann auch die anderen Gottheiten, die nicht geleuchtet werden, sondern nur eine untergeordnete Funktion haben, darum herum. Und in Natura sieht das dann so aus, in der Mitte der Ganesha, die Hauptgottheit. Und hier ist der Schrein mit dem Linga, hier der Schrein mit der Glücksgöttin, da hinten dann Vishnu und auf der anderen Seite hinten hier der Schrein des Murugan. Davor übrigens sehen Sie hier das Reittier, die Ratte, die verehrend vor Ganesha niederkniet. Die Gläubigen machen im Kult dann auch eine sogenannte Rechtsumwandlung. Das ist nicht etwa ein juristischer Begriff, sondern es bedeutet, dass man, indem man die rechte Seite dem Heiligtum zukehrt, ehrfürchtig, um es herumgeht. Das macht man auch mit verehrungswürdigen Personen so. Hier noch einmal ein Bild des Ganesha in seiner Rolle als Wunscherfüller. Der Tempel heißt Katpaka, das ist tamilisch für Kalpaka, also die wunschgewährende Gottheit. Das ist eine der wesentlichen Funktionen des Ganesha. Er beseitigt die Hindernisse und erfüllt Wünsche. Und zum Abschluss nun zu Ganesha jetzt tatsächlich das, was ich immer gerne die heilige Familie nenne. Da hockt also oder ruht, thront Ganesha auf dem rechten Oberschenkel des Hochgotts Shiva. Shiva hält nicht nur den Ganesha, sondern auch seine Gemahlin, die große Göttin Parvati im anderen Arm. Und selbst die Ratte sehen Sie hier. Die Ratte als Reittier des Ganesha. So viel also tatsächlich jetzt zum Gott Ganesha. Sie haben auf dem letzten Bild schon das Oberhaupt der heiligen Familie des Shivaismus gesehen, den Hochgott Shiva, und zu dem möchte ich nun übergehen. Shiva heißt in der Grundbedeutung des Wortes so viel wie freundlich oder wohlwollend, im Ganzen überwiegt aber der furchtbar gewaltige Aspekt des Gottes. Shiva ist der sinnliche Gott, nicht nur zerstörerisch furchtbar, sondern auch zeugend fruchtbar, von gigantischer, ja göttlicher Potenz. Sein Familienleben, wie wir gerade sahen, ist geradezu idyllisch, aber seine Askese ist erschreckend in ihrer Hitze und Härte. Shiva ist in jeder Hinsicht maßlos. Der Hochgott des Hinduismus, der Hochgott Shiva, ist entstanden aus Göttergestalten der frühesten, der vorindoarischen Kultur, aus den Gott, aus mehreren Gottheiten der Autochtonen, also der ursprünglich im Lande ansässigen Völker, wie etwa dem gehörnten Gott der Indus-Talkultur, den Sie hier sehen. Die Indus-Kultur heißt Indus-Kultur, weil sie im Tal des Indus geblüht hat, und zwar ganz grob gesagt um 2000 vor Christus. Sie ist dann etwa 1800 vor Christus aus bis heute ungeklärten Gründen untergegangen. Man hat aber 1922 die ersten beim Bau eines Eisenbahndamms in Pakistan eine Vielzahl solcher Siegel gefunden. Und das war das Erste, was wir von dieser Kultur dann wieder tatsächlich archäologisch auch greifbar hatten. Siegel, das sind Handelssiegel, die auf eine Masse, ich weiß jetzt nicht, auf was man das gedrückt hat, irgendeine Art von Lehm wahrscheinlich, gedrückt hat, damit der Besitzer der Waren, das Handelshaus, auf die Art und Weise seinen Besitz kennzeichnet. Interessant nun ist, dass hier auch Götter, ganz offensichtlich Gottheiten dargestellt wird. Hier der gehörnte Gott, der heißt so nach seinen Hörnern. Er sitzt übrigens im Lotussitz als meditierende Gottheit. Man sieht einen aufgerichteten Phallus, und auch Shiva wird in der Tat häufig mit aufgerichtetem Phallus dargestellt, als Symbol seiner Potenz und Fruchtbarkeit. Wie wir gleich sehen werden, sind die Hörner in Shivas Mondsichel, leben die fort. Und auch Shiva gilt als Herr der Tiere. Und Sie sehen hier ein Rhinoceros, ein Stier, ein Tiger und einen Elefanten. Also das ist einer der Vorläufer Shivas. Und auch hier nun ein Steckbrief des Gottes Shiva. Shiva hat seine Haare nach Art der Asketen aufgetürmt zu einer Haarflechtenkrone. In den gedrehten Flechten, Rasterlocks würde man heutzutage in einem anderen kulturellen Kontext sagen, in den gedrehten Flechten, die häufig aschebeschmiert sind, also mit der Asche des Opferfeuers, darin trägt er eine Mondsichel, wie Sie hier auch sehen. Auch hier kommt das ganz gut zum Ausdruck. Um den Hals hat er Schlangen, genauer gesagt Kobras oder manchmal auch nur eine Kobra, gewickelt. Mondsichel hatte ich schon erwähnt. Und in seinem Haarschopf hat er einem Mythos nach die Flussgöttin Ganga, der Ganges ist in Indien im Sanskrit Femininum, aufgefangen. Die wird manchmal figürlich dargestellt, sie wird aber auch in Form einer Wasserfontäne dargestellt. Ich weiß nicht, warum der nicht kommt. Sie sehen da auf der rechten Seite die Wasserfontäne herabstürzen. Zu Shiva gehört noch die Klöppeltrommel Damaru, mit der er die Schöpfung einläutet, und auch der Wassertopf hier, Kamandalu im Sanskrit, der Wassertopf mit Weihwasser, also ein Abzeichen der Asketen, ist ein Zeichen Shivas, ebenso der Dreizack. Shivas Reittier, wir hatten ihn vorhin schon in dem Hindi-Comic kennengelernt, ist der Buckelstier Nandi. Die wohl bekannteste Darstellung des Gottes Shiva ist die als Shiva Nataraja, als Shiva der Gott des Tanzes. Ich überspringe das jetzt hier aus Zeitgründen. So, da sind wir beim Nataraja, der Gott des Tanzes. Wir finden diese Vorstellung in einer Vielzahl von südindischen Bronzestatuen, die zuerst um das Jahr 1100 nach Christus entstanden sind. In den meisten Museen, die über eine Sammlung indischer Kunst verfügen, ist auch ein Shiva Nataraja zu besichtigen. Die Darstellung Shivas als Gott des Tanzes symbolisiert sowohl die Erschaffung als auch die Zerstörung des Universums. Shiva tanzt seinen kosmischen Tanz inmitten eines Flammenkranzes. Ganz oben, rechts und links sehen Sie den Flammenkranz. Der Tanz erschafft, das Feuer zerstört. Unter seinen Füßen bricht der gewaltige Tänzer dem Dämon der Unwissenheit das Rückgrat. Um die Fußgelenke trägt er mit Glöckchen versehene Ringe, mit denen er den Takt des Tanzes stampft. Unten sehen Sie den Dämon Apasmara, der Dämon der Unwissenheit, der von Shiva beim Tanz zertreten wird. Ich gehe jetzt nicht auf die Einzelheiten ein. Interessant ist, dass Shiva hier in der Hand ebenfalls Feuer hält. Damit nimmt er das Feuermotiv des Kranzes ringsum wieder auf. Also beides, das ist das Wichtige an diesem Shiva Nataraja, dem Gott des Tanzes, beides, die Erschaffung als auch die Zerstörung des Universums, ist darin enthalten. So viel zum Gott Shiva und auch zum Shivaismus. Der andere Hochgott des Hinduismus, ein Gegenpol zu Shiva, ist der Gott Vishnu. Vishnu ist der freundliche und hilfreiche Gott, dessen zahlreiche Gestalten sich im Kultbild abtasten und streicheln lassen, weshalb die exponierten Stellen an hinduistischen Statuen oft auch so poliert, geradezu abgewetzt sind. Vishnu bildet damit den Gegenpol und die Kontrastfigur zu seinem Rivalen Shiva, dessen furchtbarer, zerstörerischer Charakter überwiegt. Vishnu hat etwas Mildes, Shiva dagegen etwas Heftiges. Die Vishnu angemessene Verehrungsform ist die fromme Hingabe, die sogenannte Bhakti. Shiva hingegen erfährt man durch feurige Askese. Vishnu ist der Maßvolle, Shiva der Exzentriker. Sie sehen hier, wie Vishnu zwischen zwei Weltzeitaltern sich ausruht, auf der Weltenschlange Shesha, der Sechsköpfigen, die hier über ihn gebreitet sind, sechsköpfige Shesha, und seine Frau, die Glücksgöttin, massiert ihm die rechte Wade, damit er sich auch gebührend erholen kann. Shivas Hauptfunktion ist das, was anfangs schon mal angesprochen worden war. Immer dann, wenn die Religion, wenn der Hinduismus niederbricht, herabzusteigen als Avatara in einer jeweils eigenen Verkörperungsform und dann die Religion wieder aufzurichten. Auch diese 10 Avataras, diese 10 Herabkünfte, sind Ausdruck des Prinzips der Lieblingsgottheit. Auch da können sich die gläubigen Hindus eine Lieblingsgottheit heraussuchen. Das ist ein Aszendenzgedanke, der da zum Ausdruck kommt. Das beginnt mit ganz niedrigen tierischen Verkörperungen, Fisch, Schildkröte und so weiter. Dann geht es über zu einem Mannlöwen, also halb Tier, halb Mensch, und dann ein Zwerg. Dann kommen die menschlichen Verkörperungen. Das ist dann Rama mit der Axt. Rama, der auch von vielen Hindus verehrt wird als Lieblingsgottheit. Dann kommt der Gott Krishna. Dann sogar der Buddha. Selbst der Buddha konnte in den Hinduismus integriert werden. Und in Zukunft soll noch der pferdeköpfige Kalki erscheinen, der dann den niedergebrochenen Hinduismus wieder von den Mlechas, von den ungläubigen Barbaren, Das waren früher ganz überwiegend die Muslime. Heute sind es, seit der Kolonialzeit, muss ich sagen, sind es dann genauso gut auch die Christen, um also den Hinduismus vor diesen Ungläubigen wieder zu retten. Reittier Vishnus ist der mythische Geier Garuda. Sie kennen vielleicht die Garuda Airlines. Ich glaube, Indonesien ist das. Damit schon mal geflogen sind, dann haben Sie die Dienste Garudas schon gewissermaßen in Anspruch genommen. Ich erwähnte aber den Gott Krishna und der ist nun mit Abstand die Lieblingsgottheit der Vishnuiten. Die meisten Vishnuiten, also Vishnu-Verehrer, haben sich Krishna erwählt als Lieblingsgottheit. Die Heimat des Krishna-Kultes ist die Gegend von Vrindavan um Mathura, das sind etwa 80 Kilometer südlich von Delhi. Hier am Ufer des Flusses Yamuna, der ja auch durch Delhi fließt, tändelt der Hirtenknabe Krishna, auch Govinda oder Hari genannt, mit den Kuhhirtinnen, mit den Gopis, mit den Cowgirls, könnte man sagen. Er betört sie durch sein Flötenspiel, seinen Tanz, die lockenden Gebärden seines blauschwarzen, gelbgewandeten Körpers. Seine Braut aus der Schar der Hirtinnen heißt Radha. Mit dieser Radha, die Sie hier sehen, identifiziert sich der Gläubige ganz besonders. Diese Legenden müssen immer auf zwei Ebenen gelesen werden, einmal auf der weltlich-erotischen und auf der anderen Seite auf der religiös-mystischen. Beide Ebenen sind immer da und dürfen dabei nicht aus den Augen verloren werden. Um 1200 nach Christus schrieb der bengalische Dichter Jayadeva ein umfangreiches Kunstgedicht, in dem er also diesen Reigen des Hirtengottes Krishna mit den Hirtinnen beschreibt und besingt. Denken Sie daran, es ist nicht nur die erotisch weltliche Ebene, immer auch das mystisch-religiöse mitzulesen. Der Gläubige steigert sich in eine Art von Eifersucht hinein. Gott ist ja nicht nur ihm selbst gnädig, sondern auch vielen anderen Gläubigen. Und indem er sich nun in einen eifersüchtigen Zustand hineinsteigert, der Gläubige, erzeugt er einen Trennungsschmerz, einen Schmerz über die Trennung von Gott. Und je mehr er diesen Schmerz empfindet, desto näher kann er paradoxerweise dann wieder zu Gott kommen. Also ein mystischer Vorgang, der etwa auch im Sufismus, aus dem Sufismus bekannt ist. Und der Sufismus hat das im Übrigen aus Indien, aus dem Krishna-Kult übernommen. Wir können nun also hier nur ein paar kurze Beispiele aus dem Gita Govinda, 1200 nach Christus, sehen, wie man sich das nun praktisch vorzustellen hat. Da heißt es, sandelgesalbter blauschwarzer Körper, in gelbem Gewand, Waldblumen bekränzt, Ohrringe schmücken die lächelnden Wangen, schwingen hin und her im Liebesspiel. Hari hier im Kreise betörter Bräute, tändelt, o Freundin, in heiterem Spiel. Hari ist ein Beiname Krishnas. Ein Hirtenmädchen mit vollen Brüsten leidenschaftlich den Hari umarmt. Er spielt auf der Flöte, sie singt es ihm nach, sie jauchzt in der Tonart der Liebe. Hari hier im Kreise betörter Bräute, tändelt, o Freundin, in heiterem Spiel. Betört und versunken sind eine andere nach über Krishnas Lotusgesicht, das durch das hurtige Spiel seiner Augen in ihrem Herzen entstanden ist. Hari hier im Kreise betörter Bräute, tändelt, o Freundin, in heiterem Spiel. An ihn geschmiegt, den Anschein sich gebend, als wollte sie ihm leise flüstern ins Ohr, küsst eine Hirtin mit runden Hüften, dem Geliebten die Wange, lockt Schauer hervor. Hier sind es nicht nur eine, sondern gleich eine ganze Anzahl dieser Hirtinnen. Hari hier im Kreise betörter Bräute, tändelt, o Freundin, in heiterem Spiel. Die Kunst seiner Liebe ersehnt eine andere am Ufer des Yamuna-Flusses, zieht mit der Hand ihn am seidenen Gewand zur Laube im lieblichen Röhricht. Hari hier im Kreise betörter Bräute, tändelt, o Freundin, in heiterem Spiel. Shri Jayadeva hat besungen das Geheimnis von Krishnas Liebesspiel im Wald von Vrindavan. Dies Lied soll verbreiten Krishnas glorreichen Segen. Hari hier im Kreise betörter Bräute, Tändelt, o Freundin, in heiterem Spiel. Und Sie sehen hier auf dieser Miniaturmalerei, wie der Dichter Jayadeva sich vor dem Gotte Krishna ehrfürchtig verneigt. So, zum Schluss noch ganz kurz eine weitere Lieblingsgottheit vieler Inder. Und das ist der Gott Vishwakarma, der Hindu-Gott der Technologie. Vishwakarma ist, wie soll man sagen, ist vielleicht der modernste Gott des Hinduismus. Er ist der Gott der Arbeiter, der Gott der Handwerker, aber auch der Gott der Künstler. Und wie gut er in die modernen indischen Megametropolen als Lieblingsgottheit der Arbeiter passt, das sieht man hier auf diesem Bild. Er sitzt auf einer riesigen Baustelle im Herzen einer dieser Megametropolen Indiens. Sie sehen hinten die Hochhäuser, die ganz, ganz naturalistisch hier in Szene gesetzt sind, die noch im Bau sind. Hindu-Götter haben normalerweise ein Hallo, einen Heiligenschein um sich herum, und auch Vishwakarma, Allmacher heißt der Name, hat einen solchen Heiligenschein um sich herum. Nur ist das kein gewöhnlicher Heiligenschein, sondern ein gewaltiges Zahnrad. Und auch die Spiegel, die Sie vor ihm verteilt sehen, haben als Rahmen Zahnräder, und in diesen Zahnrädern werden nun Arbeiter dargestellt. Oben links ein Schreiner, darunter ein Schweißer in einer Fabrik, dann ein Werkzeugmacher und oben rechts ist dann ein Staudamm zu sehen. Wenn wir zum Gott selbst kommen, er sitzt erstmal in einer sehr energischen Pose da, mit ein halbes Bein übergeschlagen, das gilt als energisch. Er hält, das ist jetzt das Wichtige, in den beiden oberen Händen auch Attribute, die auf einen Gott der Arbeiter schließen lassen und Gott der Architekten. Er hält nämlich in der oberen rechten Hand, vom Gott aus gesehen rechten Hand, ein Maßband und in der oberen linken Hand einen Messstab, wie ihn etwa auch ein Schreiner oder viele andere Handwerker verwenden. Dieser Gott Vishwakarma hat auch einen Geburtstag. Der wird von manchen Hindus, ist unterschiedlich, gefeiert. Einen Tag nach Diwali, das war jetzt gerade am 13. November, also der Geburtstag ist noch nicht lange her. Ich habe aber selber auch mal in Delhi im Februar 2008 eine solche Feier zu Ehren des Vishwakarma miterlebt. Da erschien dann auch in einer Hindi-Zeitung dieser Artikel, den Sie hier gerade sehen, und da wird auch der Gott Vishwakarma dargestellt. Hier hält er in der oberen rechten Hand einen Pinsel, er ist ja der Gott, auch der Maler, und unten sieht man ihn mit der Herstellung eines Diskus, also einer Waffe, einer Wurfscheibe beschäftigt. Vishwakarma ist nämlich auch der Waffenschmied der Götter. Damit bin ich am Ende. Sie haben gesehen, jedem seine Gottheit. Ist aus der Vielzahl der Gottheiten des Hinduismus, ich habe Ihnen hier nur ganz wenige ausgewählt, aus der Vielzahl kann jeder Hindu sich eine Lieblingsgottheit erwählen. Viele Lieblingsgottheiten sind ihm ja auch schon durch seine Kaste mitgegeben. Aber dennoch gibt es auch Freiheiten. Man kann auch für bestimmte berufliche Zwecke oder bestimmte Anliegen sich jeweils einen Experten unter den Göttern aussuchen. Aber darauf können wir vielleicht gleich in der Diskussion noch vertiefend eingehen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.